Herzlich willkommen zur Episode 60 vom German Gunners Podcast. Eine runde Episode am Vorabend des Spiels bei Watford, das natürlich auch einen großen Teil in dieser Episode einnehmen wird. Die Vorschau auf Spieltag 8 in der Premier League und darüber hinaus natürlich auch reichlich anderes rund um Arsenal auf wie neben dem Platz. Wie immer an dem Mikrofon Felix und neben mir sitzt Christian, der festgestellt hat, dass es neben Fußball noch eine andere Sportart gibt, die Aufmerksamkeit benötigt, nämlich Rugby, vor allen Dingen in Australien. Das heißt, es wird jetzt weniger Arsenal geguckt und mehr australischer Rugby.
Ja, hallo erstmal und nein, definitiv nicht. Rugby ist nicht meine Sportart. Aber ich habe gerade schon vorab mit Felix diskutiert, nach dem, ich glaube, da heißt es Try, also entsprechend den Toren, Feuerfontänen hinter dem jeweiligen Tor. Ich finde, das sollten wir im Emirates einführen, das wird ein bisschen die Atmosphäre erhitzen und sieht optisch auch richtig gut aus.
Gut, momentan würde dann eher wenig Feuerfontänen sein, weil so richtig Torfestivals machen wir momentan ja nicht. Ja, Australien, mehrere Wochen, was bleibt hängen?
Mehrere Wochen ist jetzt übertrieben, aber zu empfehlen, wie jedem da, der es noch nicht gemacht hat und plant es zu tun, macht es auf jeden Fall. Super Land, super freundliche Leute und ja, interessant, wie schnell man auch so von dem Premier League-Geschehen wegkommt, einfach aufgrund dieser komischen Zeitachse dann, also sehr schwer zu verfolgen, aber ja, top Land und macht es.
Wie ist die Stimmung so beim Australier?
Ja, entspannt. Also tatsächlich sind die Australier so, wie man sie sich so stereotyp vorstellt. Und ja, das ist da mal eine gute Sache.
Und die Premier League TV-Abdeckung. Man könnte also gucken, wenn man wollte.
Man kann gucken, wenn man will. Es gibt auch diverse Fanclubs in den großen Städten. Das ist nicht das Problem. Sportverrückt sind die Australier ja bekanntlicherweise.
Aber es ist halt abends oder spät
es sind
oder nachts.
Teilweise 9 Stunden jetzt von unserer Sicht aus gesehen nach vorne. Da kann man sich ja ausrechnen, wann die Spiele ungefähr sind. Also Champions League-Spiele kann man eigentlich komplett fast haken. Das ist ein bisschen komisch. Und
spielen wir ja auch eh nicht mehr.
Ja, spielen wir auch eh nicht mehr, aber die Europa League-Spiele sind ja in der gleichen Anschlusszeit und Premier League kommt eben drauf an, wie viel Uhr der Anstoß ist. Ne? Wenn wir die erste Anschlusszeit haben. Ja, aber so
13:30 am Samstag ist natürlich ideal.
Das wäre schon wieder ideal, genau, aber oftmals sind wir auch vielleicht abends oder nachmittags, dann ist schon wieder schwer. Aber gut, man muss manche Sachen in Kauf nehmen. Das ist,
also so ein Samstag 18:30 Spiel bei Watford, da wird denn der gemeine Australier wahrscheinlich nicht für aufstehen.
Glaube ich nicht, außer die Hardcore-Fans. Aber man sieht es ja immer wieder bei den Fanclubs rund um die Welt, wann dort entsprechend in die Pubs gegangen wird. Also ich habe letztens noch gelesen, für das Watford-Spiel im Fanclub, glaube ich, in L.A. Samstag um 9. Also, ja, ich würde sagen, eine perfekte Zeit für ein Bier. Du hast es ja auch schon mal gemacht in New York im Blind
das
Pig.
Das geht eigentlich, ja.
Ja, da weiß man eben nicht, ob man Frühstück bestellt oder doch lieber ein Bier. Aber manchmal ist es ja auch nicht verkehrt.
Genau. Was eigentlich die ideale Überleitung dafür ist, Anstoßzeiten und Verfolgen von Arsenal-Spielen, nämlich der Australier müsste an Christmas Eve sozusagen um 22.30 Uhr noch wach sein, um unser Spiel gegen Liverpool zu sehen.
Ja, wahrscheinlich eher nüchtern sein. Aber ja, eine Thematik, wo wir uns auch schon mal ausgetauscht hatten, kurz über SMS-Nachrichten. Also, boah, ich weiß nicht. Christmas Eve, Anstoßzeit. Gut, jetzt die frühe Anstoßzeit ja sehr wahrscheinlich. Aber trotzdem, Frage, ist es ein No-Go? Ich meine, also zumindest im englischen Bereich haben wir ja am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir ja quasi am Boxing Day die Spiele. Das heißt, es ist jetzt nicht so ganz untypisch, dass man dort spielt. Aber scheint auch Christmas Eve quasi auch so in gewisser Weise so eine Aversion dagegen zu bestehen.
Naja, gut, also letztendlich ist man dann doch abhängig von den TV-Stationen eben und Sky will halt seine TV-Slots füllen. Und da 4 Spieltage sind zwischen dem 23. und dem 1., wird es halt sowieso eng, da alle Anschlusszeiten zu füllen. Und dann blieb halt nur der Sonntag übrig. Man kann natürlich Rücksicht auf die Fans nehmen, aber wir wissen, es ist Sky, die zahlen halt viel Geld und im Endeffekt hast du keinerlei Wahl eigentlich. Du kannst darauf aufmerksam machen. Im Endeffekt sieht es ja jetzt so wie so ein Kompromiss aus, dass man von 17 Uhr Abstand genommen hat und es jetzt auf 13.30 Uhr legt. Es ist nicht ideal natürlich, aber gut.
Vor allen Dingen für die Anreise. Ne? Für die Anreise aus Liverpool ist es natürlich schon extrem, aber ähnliches
ja. Aber auch. Ich meine, ganz ehrlich, es wäre sonst wahrscheinlich dann an dem Samstagabend gewesen. Also letztendlich Samstagabend noch zurück oder eben Sonntagnachmittag.
Ja.
Weiß man jetzt auch nicht. Also
gut, aber ich sag mal, es ist so oder so auch diese Thematik momentan sehr stark im Fokus. Wir haben auch beispielsweise diese Spielverlegung von Everton, glaube ich, eines Everton-Spiels zur Anpassung auf die Übertragungszeiten auf dem indischen Markt. Also man ist momentan, man ist da momentan schon sehr am Schieben, dass man natürlich auch die ganzen Märkte weltweit abdeckt. Kann man natürlich kritisch sehen aus englischer Sicht und Perspektive, ganz klar. Andererseits muss man natürlich auch sehen, die immensen TV-Gelder, die dadurch eben in die Liga und in die Vereine geschwemmt werden, basieren natürlich auch hauptsächlich darauf, dass man die weltweite Übertragung eigentlich fast hemmungslos beherrscht und dadurch natürlich einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil auch sich erkämpft hat.
Es ist Vor- und Nachteile, Fluch und Segen. Von daher jetzt meine drei Tipps, wie man damit umgeht. Tipp 1 ist rechtzeitig bei der Familie Bescheid sagen und zwar jetzt bereits. Ich habe gestern gesagt, dass ich Heiligabend zwischen 13.30 Uhr und 15.20 Uhr für nichts zur Verfügung stehe. Okay. Wenn man das rechtzeitig ankündigt, finde ich, hat man schon mal einen Vorteil. Punkt 2, deutlich machen, dass dadurch, dass wir am 24. spielen, am zweiten Weihnachtsfeiertag Zeit bleibt, weil dann unser Spiel nicht am Boxing Day sein wird, sondern am 27. Also so oder so, ein Spiel für Arsenal wäre eh reserviert gewesen, jetzt ist es halt eben am 24. Und Punkt 3, der wichtig ist, damit es für Akzeptanz in der Familie sorgt, ist, wenn man es live sehen kann, dann ist gleich die Stimmung besser und dann setzt sich das positiv in den weiteren Heiligabend fort.
Der letzte Punkt ist aber ergebnisorientiert.
Ne? Ja, natürlich natürlich ergebnisorientiert, weil man das Spiel nicht sehen kann, ist die Stimmung ja von vornherein schlecht. Ja. Wenn sie dann auch noch verlieren, dann zusätzlich nochmal.
Und optional Punkt 4 ist Entscheidungsantrag schon mal unterschreiben.
Nein. Ja. Wichtig ist, dass man es bereits jetzt sagt, dass sich alle darauf einstellen können, dass man sagt, okay, gut, Dessert machen wir vielleicht zwischen 11 und 12. Gemüse geschnippelt wird von 12 bis 13. Irgend sowas in der Richtung. Ja. Tannenbaum stellen wir um 8 auf. Bereits jetzt sagen, das ist ja auch ein Vorteil, dann kann man entsprechend planen.
Ja, immer offen kommunizieren.
Immer offen kommunizieren, wenn man natürlich erst am 23. abends kommt und sagt, morgen Mittag spielt Arsenal, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Ja, hast du recht. Ich finde mal, die frühe Planung, nicht nur beim Spekulatiuskauf, muss man auch jetzt mittlerweile schon auf die Terminierung ausdehnen.
Außerdem sind ja genug andere Spiele auch noch, deswegen man muss ja auch dann in den Flow kommen. Also es genau. ist vollkommen... Ja. Das ist inakzeptabel, wenn man das jetzt aufschiebt, die Entscheidung.
Ich schaue mal, wie ich das irgendwie verpackt kriege und ob ich das irgendwo unterkriegen kann.
Ja zeitlich eigentlich auch ganz gut. 13:30 bis maximal 3:30 mit Finalspielzeit. Danach kann man auch noch in die Kirche gehen. Also es ist schon eine ganz gute Zeit eigentlich.
Dann warten wir mal ab, wie viele Familiendramen das nach sich ziehen wird und wir schauen, ob deine Tipps quasi bei unseren Hörern zumindest...
Viel spannender wird sein, wie viele Leute im Stadion sind.
Ja, gut, der allgemeine Engländer an sich, der ist ja etwas rauer, was das angeht. Genau, das ist auf jeden Fall ein dicker Punkt gewesen, den wir anfangs abarbeiten wollten. Was noch ein großer Punkt war in den letzten Wochen, da ging es um die Financial Results und so ein bisschen dem Beef zwischen Kroenke und Usmanov. Was war da los?
Arsenal hat seine Finanzzahlen vorgestellt, die wir jetzt im Detail irgendwie nicht zerlegen wollen. Eine Summe oder eine Zahl habe ich mitgenommen. Ungefähre Geld, was für Transfers potenziell zur Verfügung stehen würde, ohne sich irgendwie zusätzlich zu verschulden, wären wohl so zwischen 80 und 100 Millionen Pfund die man ausgeben könnte, wenn man wollte, theoretisch.
Ab Januar.
Naja, oder jetzt ist das Geld ist ja da, geht ja nicht weg. Also klar, die Zinsen sind jetzt nicht so hoch, dass sich das irgendwie groß vermehrt, aber das wäre ungefähr da. Da hat man natürlich auch ein bisschen Transfererlös noch aus dem Oxlade-Chamberlain-Verkauf mit rein.
Sorry, dass ich lachen muss, aber.
Ja, gut, ist aber.
Automatische Reaktion.
Das ist aber so. Und letztendlich würde Geld eben zur Verfügung stehen, um den Kader im Januar entsprechend auch zu verstärken. Ob es jetzt für Lemar und Van Dijk reichen wird, wage ich zu bezweifeln. aber es wäre im Endeffekt Geld da. Letztendlich zeigt das aber diese Summe von 80 bis 100 Millionen ganz gut die Strategie, die Arsenal im Sommer gefahren ist, zu sagen, okay, gut, LeMar für den Preis eigentlich nur, wenn wir zusätzlich noch einen Spieler verkaufen können, um halt dieses ganze Geld nicht komplett auszugeben. Was noch auffällig war, ist, dass Arsenal im Vergleich zu den anderen großen Teams bei den sogenannten Commercial Incomes deutlich hinterherhinkt. Also wir nehmen nicht so viel Geld ein wie andere durch Werbeverträge und so. Ist ein Punkt, den man angehen muss. Ja, ansonsten, ich meine, der Verein ist finanziell kerngesund im Vergleich zu manch anderen Vereinen. Siehe Chelsea zum Beispiel, hat er jetzt irgendwie keine aktuellen Verbindlichkeiten. Das Stadion wird nach und nach immer weiter abbezahlt, die ganzen Wohnungen sind alle vermietet in Highbury. Es könnte schlechter laufen. Es ist also eigentlich letztendlich kein Grund zu sagen, warum man nicht weiter in den Verein investieren sollte, um entsprechend auch sportlich einen Schritt nach vorne zu machen. Womit wir aber bei dem Problem sind, Cranky Usmanov. Es gab das Gerücht oder die Meldung letztendlich, dass Usmanov wohl bereit wäre, seinen Anteil an Cranky zu übergeben. Wobei das auch irgendwie nie wirklich von den beteiligten Personen im Vorfeld bestätigt wurde. Erst nachdem dann Medienberichte aufkamen, hat eben Usmanov gesagt, er sieht sich momentan nicht in der Lage oder plant nicht zu verkaufen, hat aber einen Verkauf irgendwann seine Anteile an wen auch immer, ob es Cranky ist, nicht ausgeschlossen. Was neu war zumindest, weil er das nicht kategorisch abgelehnt hat, aber hat gesagt, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist das eben keine Option. Seitens der Fans und der Fangruppen gab es natürlich Protest oder zumindest eine Ablehnung dahingehend, dass die gesagt haben, wenn die Anteile nur bei einem Besitzer liegen würde, wäre das eben kontraproduktiv.
Vor allen Dingen, wenn es Cranky ist.
Wobei man auch natürlich darüber diskutieren muss, ob die jetzige Konstellation mit zwei Besitzern, einem Mehrheitsanteileigner Cranky, der irgendwie knappe, ja jedenfalls der über 50 ist, dann, ob das jetzt sozusagen momentan gerade die Lösung ist, ob man da sich quasi nicht so ein bisschen selbst im Wege steht, was aber im Endeffekt jetzt nicht an der Aufsplittung der Anteile liegt, sondern an den beiden Personen, beziehungsweise vor allen Dingen an Cranky, der eben keinerlei Ambitionen zeigt, in irgendeiner Form Geld zusätzlich reinzuschießen, außer das, was sowieso durch den Verein eben erlöst wird. Ja, letztendlich ongoing Story sozusagen. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas groß verändern wird in nächster Zeit.
Was ja auch ein bisschen jetzt in die weitere Thematik noch einspielt, die auch sehr stark im Fokus stand, jetzt insbesondere auch in der Länderspielpause, eben die immer noch anhaltende Frage Zukunft Mesut Özil, Alexis Sanchez. Hinsichtlich Mesut Özil gab es da die letzten beiden Tage insofern leicht positiven Tendenz. Einerseits, dass der Berater von Mesut Özil insofern in der türkischen Zeitung zitiert worden ist, dass Mesut Özil gerne weiter in der Premier League spielen möchte und auch eigentlich die Vertragsverhandlungen mit Arsenal in eine gute oder positive Richtung gehen würden. Entgegen dieser eigentlich positiven Nachricht kam dann im Rahmen der Pressekonferenz von Arsene Wenger gestern die Aussage, dass man im Endeffekt nichts ausschließt, auch keine Verkäufe im Januar der beiden Spieler. Gut, das ist eine eher generelle Aussage, aber was meinst du auch von deiner Beobachtung der Konstellation her? Ich hatte mich ja mal festgelegt, hatte gesagt, Özil bleibt, Alexis geht. Gefühlsmäßig würde ich dabei immer noch, zumindest also bei Alexis ist das für mich eigentlich klar, dass er geht, aber bei Özil immer noch irgendwie gefühlt dabei bleiben.
Ja, ich glaube, es liegt an den beiden. Die müssen sich halt entscheiden. Also ich weiß jetzt nicht, ob Özil irgendwie nochmal 10.000 Pfund pro Woche mehr rausholen will. Ich sehe es auch schon vor etlichen Monaten, die Verhandlungen seien weit fortgeschritten und dass der Vertrag eigentlich mehr oder weniger unterschrieben sei. Ich gehe auch davon aus, dass Alexis geht, jetzt auch schon im Januar. Kann ich mir gut vorstellen, da noch ein bisschen Geld erlöst. Es sei denn, der Verein blockiert das, was ich aber letztendlich nicht glaube. Es muss aber dann eben Ersatz im Januar schon her. Wenn man den kriegen würde, würde ich sagen, lässt man Alexis für ein bisschen Geld noch gehen, wenn nicht, dann nicht. Bei Özil, Ja, schwierig, keine Ahnung. Also er hat, ganz ehrlich, ich habe ihn jetzt nicht vermisst die letzten Wochen, als er nicht gespielt hat, weil ich Ramsey auf der 10 auch deutlich besser fand. Ja, schwierig. Er hat, vielleicht muss er einfach nochmal in den nächsten Wochen zeigen, was er eigentlich beitragen kann zu einem erfolgreichen Arsenal, beziehungsweise was seine Qualitäten sind, um sich nochmal nachhaltig in Erinnerung zu rufen. Momentan würde ich es mal so sagen, drängt er sich jetzt nicht auf, dass er einen neuen, längeren Vertrag bekommen sollte. Wäre aber natürlich positiv, wenn er bleiben würde, ganz einfach, weil das natürlich auch die Attraktivität des Kaders hochhält. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er das sehr lange rauszögert und abhängig davon macht, ob Arsenal nächste Saison Champions League spielt.
Definitiv ein entscheidender Punkt, was du zu Alexis gesagt hast. Da gab es ja jetzt die Meldung, dass Man City natürlich auf einen sehr günstigen Deal aus ist. Da waren so 20 bis 30 Millionen Pfund im Spiel oder im Raum bezüglich eines Januar-Transfers. Was machst du aus dieser Meldung quasi gepaart mit der Aussage von Monacos Vereinsführung, dass der Lemar-Deal zu Arsenal im Sommer wirklich ganz nah vor der Finalisierung stand und im Endeffekt nur an diesem Zeitproblem gescheitert ist? Ist es eine Option für Januar zu sagen, Lemar ziehen und Alexis dafür dann irgendwie abgeben mit ein bisschen Geld?
Ja, weil man dann auch den Vorteil hat, es sei denn, Liverpool verkauft Coutinho im Januar an Barcelona oder an wen auch immer, oder Real Madrid, was weiß ich, wer da ankommt. Weil hatte man den Vorteil, dass man Liverpool das, glaube ich, wegschnappt, weil ich glaube, die sind auch heiß drauf. Da hätte man sozusagen den Zeitvorteil. Ich denke auch, dass Lemar zu Arsenal gehen will, wenn jetzt nicht mehr groß neu verhandelt werden muss, sondern nur noch so kleine Details nochmal zu ändern wären, würde ich das sofort machen. Eine Sache, die mir die letzten Tage auch ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, weil ich mir überlegt habe, wie sieht eigentlich die Arsenal-Mannschaft so in 2 Jahren aus? Wer ist da eigentlich noch dabei? Ich meine, man kann natürlich jetzt so lange darüber diskutieren und sagen, oh, Özi und Alexis gehen. Letztendlich ist es dann aber so ein bisschen die Natur der Dinge auch, beziehungsweise die Entwicklung im Profifußball. Dann müssen halt neue Leute nachkommen. Und wenn man gute Leute findet, kann das ja auch letztendlich zu einem gewissen Anteil Neustart sein auf den Positionen und vielleicht auch nochmal wieder so ein bisschen Schwung und vielleicht auch eine gewisse Magie mit reinbringen, ein bisschen für Veränderung sorgen. Das macht natürlich das Ganze auch sehr viel interessanter. Das wäre mir eigentlich sogar fast lieber, als wenn man die irgendwie länger noch durchschleppt und irgendwie auf Teufel komm raus irgendwelche utopischen Gehälter zahlt. Also ich kann schon verstehen, dass man irgendwie für die beiden sehr viel Geld ausgeben will, aber sie müssen es dann halt auch wert sein. Und wenn man sich da nicht einigen kann, dann muss man halt eben mit den finanziellen Mitteln, die man hat, die versuchen zu ersetzen. Und ich denke, mit Lemar hat man jemanden, der noch jung ist, der sich auch noch gut entwickeln kann. Und wenn man dann noch jemanden findet, vielleicht im Sommer darauf, von einem ähnlichen Kaliber, Özil, Alexis, dann geht das auch. Zusätzlich dann entsprechend noch in der Verteidigung, oft in der Innen- und Außenverteidigerposition, dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ja, also letztendlich der Verein oder die Mannschaft wird sich, glaube ich, in den nächsten 15 Monaten extrem verändern. Weil dann so eine, ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie so eine Ära zu Ende geht, aber eine gewisse Phase halt, ne, mit diesen Özil, Alexis, wenn die beiden weg sind, fängt halt irgendwas Neues an. Wie das dann aussieht, keine Ahnung. Ich meine, Ramsey hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, weiß man auch nicht, wie der sich entscheidet. Was passiert mit Jack Wilshere? Kann ja nochmal jemand sein, um den man irgendwie herum was baut? Eigentlich, da waren wir uns ja auch schon häufiger einig, kann das nicht sein aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Wir haben in der Verteidigung mit Mertesacker, mit Monreal und auch mit Koscielny 3, die in ihren 30ern sind. Auch da muss man früher oder je eher, desto besser für Umbruch sorgen.
Da hat man natürlich jetzt mit der Vertragsverlängerung von Callum Chambers schon mal in Anführungsstrichen versucht zu reagieren.
Ja, natürlich, aber kann er sozusagen, also können wir gleich noch drüber sprechen, ob er sozusagen die so der legitime Nachfolger sein kann von Mertesacker und Koscielny und die Kombination Chambers-Holding, ist das da nicht ein bisschen zu viel Unerfahrenheit und noch zu jung? Heißt,
zu britisch?
Und zu, nö, das ist ja egal. Aber im Endeffekt heißt es ja, dass sich da doch einiges tun wird. Und die Frage ist halt eher, kann das Wenger noch diesen Umbruch einleiten oder bräuchte es da irgendjemanden neuen oder will er vielleicht diesen Umbruch nochmal wagen? Aber im Endeffekt hängt aus meiner Sicht sehr viel von der Zukunft Özil Alexis ab und letztendlich kann der Verein jetzt schon planen, also zumindest ab Januar, weil wenn klar ist, dass die beiden im Januar nicht gehen und auch nicht verlängern, weil ich finde, es muss im Januar dann ein Zeichen geben, sagen, okay, gut, ich committe mich hier zu dem Verein, ja. Wenn nicht, kann ich dann auch nicht irgendwie, dann ist das andere auch unglaubwürdig und dann kann man quasi ab Januar mit den Planungen schon beginnen.
Das finde ich auch ganz wichtig, was du sagst, dass Januar muss eigentlich so eine Art Deadline darstellen und eigentlich auch schon Anfang Januar beziehungsweise Ende Dezember, damit man den Januar, das Januar-Transferfenster auch schon mal mit Blick auf diese Veränderung auch optimal nutzen kann. Also ob Arsenal das optimal nutzt, sei mal hingestellt, aber theoretisch diese Möglichkeit hat und dann eben auch den Rest der Saison da schon mal im Background die Planung dann zu machen. Also das ist für mich eigentlich so ein gesetzte Deadline, die man dann auch setzen muss als Verein, auch Spielern wie Özil und Alexis gegenüber. Obwohl, wie gesagt, bei Alexis glaube ich, unausgesprochene Konsens besteht, dass er einfach schlichtweg geht. Ne?
Also, ja, die Frage ist halt wann.
Genau. Also ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man ihm sagt, okay, also er hat es ja akzeptiert, dass er im Sommer nicht gehen konnte, und wenn man ihm jetzt sagt, okay, du kannst im Januar gehen, dann guckt man auf den Preis und schaut, ob man den anderen Deal, Lemar, vielleicht jetzt schon irgendwie eintüten kann oder vielleicht in diese Richtung gehen kann, finde ich, sollte man auch da, gebe ich dir recht, vielleicht schon mal aktiv und progressiv darauf zugehen, auf diese Thematik, ne? Vertragsverlängerung Chambers haben wir gerade kurz angerissen. Ich glaube grundsätzlich, eine Entscheidung, die nicht überrascht hat, nachdem Gabriel, nachdem man ihn hat ziehen lassen, war eigentlich klar, dass man eher auf Chambers setzt und dass man auch wirklich versuchen wird, ihn wahrscheinlich noch länger, ich glaube bis jetzt 2021 zu binden. Interessant wird eben sein, was du sagst, kann er noch wachsen, weil ich glaube, er ist an so einem Punkt seiner Karriere, wo er entweder den Schritt macht, die Weiterentwicklung macht in seiner Karriere und in seiner Spielanlage oder er schlichtweg stehen bleibt auf dem Niveau, auf dem er momentan ist, was, ich glaube, da sind wir uns auch einig, auf lange Sicht zumindest auch für einen Startplatz nicht reichen wird.
Ja, es wäre dann halt so ein Spieler, den du halt im Ligapokal und in der Europa League, / schwächere Gegner Champions League vielleicht oder eben dritte Runde FA Cup gegen irgendeinen Drittligisten oder so einsetzt.
Ja.
Das kann letztendlich ja nicht die Lösung sein, warum man den in irgendeiner Form den Vertrag dann verlängert, weil ich gehe schon davon aus, dass man ihn perspektivisch zumindest oder dass man zumindest erhofft, unklar, ob das so kommt, dass es eben doch jemand ist, der halt in der ersten Elf spielen kann. Wie gesagt, Monreal, Mertesacker sind schon, also Mertesacker spielt ja sowieso nächste Saison nicht mehr. Bei Koscielny weiß man auch immer nicht, wie sieht das mit den Problemen an der Achillessehne aus. So ein bisschen Ledley King-mäßig bei Tottenham früher, der auch immer nur, immer eigentlich nur am Wochenende spielen konnte, mal so alle zwei Wochen und dann auch unter der Woche gar nicht trainiert hat. Auch da muss man sicherlich nach Perspektiven gucken. Wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Winter zumindest nochmal bei Southampton anfragen werden wegen Van Dijk, werden sicherlich alle anderen Mannschaften auch tun. Aber muss ja jetzt auch nicht der Fall sein. Aber ich denke, der Bedarf für einen Innen- und Außenverteidiger im Januar und Sommer ist gegeben, unabhängig von der Vertragsverlängerung jetzt, weil Mertesacker ja geht. Also da muss auf alle Fälle was neu hinzukommen und die Mustafi-Situation im nächsten Sommer dürfte auch interessant werden. Ansonsten zu Chambers, schwierig. Also ich könnte es mir vorstellen, dass er diesen nächsten Schritt noch macht, weil er jetzt auch in der letzten Saison bei Middlesbrough eigentlich mal eine volle Saison gespielt hat. Die Kunst besteht ja darauf, das dann über 2, 3, 4 Jahre das Niveau zu halten. Also wenn man halt mal so eine halbe gute Saison hat, damit ist es ja dann nicht getan, sondern muss das ja dauerhaft hinkriegen. Ich würde es gut finden, wenn er das machen würde, abwarten. Letztendlich ist er natürlich auch jemand, der flexibel einsetzbar ist, den man ja auch teilweise mal auf der 6 gesehen hat, auch wenn das nicht ganz so geglückt war damals. Deswegen, ja, glaube ich schon, dass er dass die Vertragsverlängerung erstmal richtig war und ja, gucken, was passiert, wie er sich entwickelt. Er war jetzt ja die letzten Wochen verletzt. Aber ich denke mal schon, dass er jetzt zum Beispiel Europa League, Ligapokal in nächster Zeit ein bisschen Einsatzzeit bekommt und ja, perspektivisch muss es jetzt im Endeffekt sein, dass er dann irgendwann in den nächsten 6 bis 8 Wochen halt auch vermehrt vielleicht Premier League mal spielen kann.
Ja, durch die Verletzung von Skoda Mustafi winkt zumindest Einsatzzeit. Ne? Auch Koscielny ist ja immer wieder angeschlagen, wie du es gesagt
hast. Für die Krücke mittlerweile. Also da muss man sich echt, ich weiß nicht, ob man sich zu viel Sorgen machen muss, aber es nimmt zu an Häufigkeit.
Ja, jetzt. Aber es ist ja auch so kommentiert worden von ihm selber, glaube ich, auch im letzten Sommer, dass er ja immer wieder einfach diese Heilungsphasen braucht. Wenn du dann noch so Länderspiele dazwischen hast, dann funkt das natürlich extrem rein. Ne? Aber gut, wie gesagt, Einsatzzeit für Chambers winkt auf jeden Fall durch die Konstellation momentan. Mustafi, Ausfallzeit, irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen dürfte es sein. Also er ist ja ohnehin...
Eher 6 als 3 wahrscheinlich.
Ja, ohnehin scheint er ja nicht mehr so wirklich beliebt zu sein bei Wenger, weil er ihn ja offensichtlich, was heißt offensichtlich, also eindeutig im Sommer abgeben wollte, eigentlich nur der Abnehmer bzw. der Preis irgendwie wohl nicht stimmte. Also Chambers wird sicherlich da in gewisser Weise reinrücken. Potenziell muss man mal gucken, wie es dann im Endeffekt nachher von der Aufstellung her aussieht, aber Chancen bestehen auf jeden Fall für ihn und manchmal muss man solche Chancen auch ergreifen und vielleicht entwickelt sich daraus ja in gewisser Weise auch der von mir angesprochene nächste Schritt.
Der Drive.
Sozusagen. Der Drive, genau. Ja, so viel eigentlich von uns erstmal zu den Arsenal News und so ein bisschen den Topic abseits des Platzes.
Ich habe hier noch Marc Overmars stehen, aber
ja, oder scheint
das
sich,
heißt ja Ente, we call it Fake News.
Ja, das scheint sich ja in gewisser Weise, obwohl man ja
in Kontext ist. Ja, aber ganz ehrlich, sobald so wie Wenger darauf reagiert hat, war da schon was dran oder ja, sind zumindest ein...
Ich wollte gerade sagen, also so abwegig ist es nicht. Ich würde es absolut begrüßen, einen solchen Mann wieder auch in der Position zu haben. Also ich bin ja sehr großer Fan der Sportdirektor-Position. Ich glaube auch, er könnte in so eine Richtung gehen. Aber warten wir ab, ob das sich noch vielleicht in den nächsten Wochen konkretisiert oder dann vielleicht doch noch zu einer Meldung wird. Warten wir es ab. Genau, das ist die Topics abseits des Platzes. Bevor wir auf die ausführlichere Preview zu unserem Spiel der Watford blicken wollen, natürlich nochmal einen ganz kurzen Blick zurück auf die letzten Wochen jetzt vor der Länderspielpause. Die hatten wir eigentlich ganz erfolgreich bestritten. Du hattest hier mal die Ergebnisse kurz aufgelistet, damit wir sie auch nochmal im Überblick haben. Mit dem 3-1 gegen Köln fing eigentlich so ein bisschen die Serie an. Dann hat man bei Chelsea ein wirklich gutes 0-0 rausgespielt und dann kam 1-0 gegen Doncaster, 3-0 gegen West Brom, 4-2 gegen Borisov, 2-0 gegen Brighton. Alles...
Wie du siehst, hat nur Ospina gegen Tore eingefangen.
Ja, genau. Wie überraschend. Nein, aber von den Ergebnissen natürlich alles top. Leistungstechnisch, denke ich, dürften wir uns alle einig sein, ist noch sehr viel Platz nach oben. Aber manchmal ist es ja auch nicht zwingend das, was zählt, sondern das, was hinten rauskommt.
Von den Ergebnissen okay, also oder sehr gut. Kann man ja eigentlich nicht meckern, wenn man gewinnt. Es war halt mühselig, die Spiele auch so ein bisschen zu verfolgen, ne? Weil es sieht so souverän aus, aber die Spielverläufe waren teilweise eben auch nicht so souverän. Ne? Und das waren jetzt auch nur West Brom und Brighton und Doncaster. Es fehlt an vielen Stellen noch so ein bisschen die Qualität, beziehungsweise sind es eigentlich so 3 Punkte. Das eine ist, wir lassen sehr viele Chancen noch zu, auch gegen schwächere Gegner, und wir machen zu wenig aus unserer Überlegenheit. Was im Endeffekt erstmal positiv ist, dass wir über weite Strecken des Spiels überlegen sind, aber es kommt dann zu wenig bei rum. Was an noch nicht mal so an der Abschlussschwäche liegt, sondern wir spielen uns überhaupt zu wenig Chancen raus. Gut, ist jetzt halt im Endeffekt jammern auf hohem Niveau, wenn man die Spiele auch meistens dann eben zu null gewinnt, aber man hat halt eben gesehen, dass die jeweiligen Gegner, die wir in den Spielen hatten, jetzt auch nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreitet haben. Da reichten halt auch durchschnittliche Leistungen. Und ich glaube, das war es. Es waren durchschnittliche Leistungen, mit denen man halt gegen solche Mannschaften an guten Tagen auch gewinnt. wenn man jetzt halt gegen, keine Ahnung, Man City und Tottenham spielen wird im November, wird das nicht reichen.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn man die Liga betrachtet, wirklich von dem Fußball und von der Dynamik her derzeit ja eigentlich nur City wirklich überzeugend. Klar, United auch weiter mit entsprechender gleicher Punktzahl vorne, aber von dem gespielten Fußball sicherlich nicht bei dem momentan dran, was City hat, aber da sieht man auch wieder, im Endeffekt zählt natürlich das, was du an Punkten geholt hast. Auch die Spurs sind nur ein Punkt vor uns und da kann man wirklich jetzt nicht sagen, dass wir punktetechnisch bis auf die beiden Manchester-Clubs hinterherhängen. Also muss man mal schauen, wir haben jetzt hier die...
Ja, ich meine, wir haben auch schon gegen Chelsea und Liverpool gespielt.
Genau, beides auswärts.
Genau, also letztendlich, wenn man die Stoke-Spiel noch dazu nehmen würde, was nun wirklich blöd war, diese 1-0-Niederlage, dann würden wir eben bei 14 oder 16 Punkten stehen und wären dann halt wahrscheinlich Dritter oder bei 14 Punkten wären wir Vierter, aber... Also es ist von der Punktausbeute okay letztendlich. Spielerisch ist reichlich Luft nach oben.
Ja, und wenn man die nächsten Spiele sich betrachtet, dann haben wir jetzt Watford am Wochenende. Gut, dann Belgrad, das ist jetzt ein Europa-League-Cup-Spiel. Und dann bei Everton. Drei Auswärtsspiele hintereinander. In Everton sicherlich auch nicht einfach. Und dann hat man nochmal im Pokal Norwich.
Gut, Everton ist schlecht gestartet, aber wie gesagt, ist so ein bisschen Angstgegner auswärts. Everton,
ja,
vor allem eigentlich seitdem die Nilsson da dieses Wundertor mal gemacht hat, haben wir da nicht mehr viel gerissen.
Ja, ist auch kein Walkover oder so.
Nee, und Giroud hat sich da den Fuß gebrochen mal. Also es ist kein guter Ground.
Nee, definitiv nicht. Dann, wie gesagt, Norwich und Swansea zu Hause. Norwich im Cup und Swansea in der Liga.
Ja, also ganz ehrlich, wenn man aus den Spielen Watford, Everton, Swansea 7 Punkte holt, okay, 9 wäre fantastisch.
Tja, 9 wäre optimal.
9 wäre optimal. Mit 7 könnte ich auch gut leben. Dann wäre man nach 10 Spielen bei 20 Punkten. Das wäre ganz solide eigentlich.
Das denke ich auch. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break und schauen doch dann einfach mal ausführlich auf unser Spiel bei Watford am morgigen Samstag.
Spieltag 8, also in der Premier League, auswärts bei Watford am Samstag um 18.30 Uhr. Ja, fangen wir mal mit den Team-News an, würde ich sagen.
Ja, Team News folgendermaßen. Laut Arsene Wenger fraglich sind Kolasinac, Koscielny und Alexis. Wobei wir nach heutigem Stand Kolasinac und Koscielny im Abschlusstraining regulär mittrainieren sehen haben. Das heißt, eher Tendenz spielen. Bei Alexis habe ich jetzt insofern keine aktuelle Info. Der war ja insofern auch noch auf der Länderspielreise mit Chile und wahrscheinlich sowieso später zurück als die anderen. Da muss man mal gucken, ob er auflaufen kann. Dann Mustafi und Chambers momentan noch nicht einsatzbereit aufgrund von Verletzungen. Und ja, ein Comeback für Mesut Özil und Welbeck, die sind beide wieder fit, sind beide im Kader für das Spiel. Bei Welbeck hat es mich überrascht, dass es tatsächlich dann noch doch so schnell wieder ging, wie man...
Das kennt man gar nicht.
Nein, genau, das war so. Ich habe es gelesen und gedacht, ne, wirklich jetzt? Also es war wirklich so wie prognostiziert, als er sich damals verletzt hatte
vor ein paar Wochen. Es war jetzt auch keine so schlimme Verletzung.
Nein, mehr, natürlich nicht. Aber bei Welbeck war es irgendwie nie
spricht gefühlt... Spricht jetzt für ihn.
Ja, nie gefühlt wirklich schlimm und auf einmal wurde es dann immer schlimmer. Also die beiden auch wieder im Kader und... ja, wir müssen dann einfach mal schauen, wie die Aufstellung sich darstellt. Also es ist definitiv eine interessante Geschichte. Dass Welbeck wieder fit ist, ist natürlich nicht verkehrt hinsichtlich der Problematik Alexis fraglich. Ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er Welbeck bringt, von daer...
Ja, aber zumindest wenn
er
nicht spielen kann, dann hat man
ihn noch als Option. Dann hätte man mit Welbeck von der Bank und Iwobi wahrscheinlich in der Startelf.
Exakt,
mit der Kassette vorne.
Mit der Lacazette vorne,
und ja. Özil wahrscheinlich Oder wenn Özil noch nicht fit ist für die Startelf, wieder Ramsey vorgezogen auf der 10, was mir sehr gut gefallen hat zuletzt, und die Kombination Xhaka Elneny auf der Doppel-6.
Wär definitiv eine Option. Wir müssen uns aber auch unterhalten über die Außenverteidiger-Konstellation. Wenn
der Traktor nicht spielt.
Traktor, Kolasinac, Panzer nicht kann.
Muss Maitland Niles auf links spielen.
Ja, gefühlt könnte man das unterstützen.
Oder Monreal mal wieder auf die linke Seite bringen. Und in der Innenverteidigung würde es dann mit Koscielny, Mertesacker, Holding sein. Beziehungsweise Koscielny in rechts, Mertesacker Mitte, Holding links. Das kann Holding ja auch, ist nicht ganz so ideal geeignet. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich gehe mir davon aus, dass Kolasinac spielt.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, es war ja so eine leichte Hüftverletzung und also Kolasinac lässt sich doch von der Hüftverletzung nicht aufhalten, oder?
Aber wenn der Traktor nicht gut läuft, dann...
Rauslaufen den Schmerz, heißt ja. Es auch immer. Also ich gehe davon aus, dass Kolasinac spielen wird. Bei Koscielny weiß ich nicht ganz sicher, ob man es riskiert. Das muss sicherlich da der enge Ärztestab entscheiden.
Ich denke auch, dass die Kombination Holding, Mertesacker, Monreal auch vertretbar ist für so ein Auswärtsspiel.
Wäre definitiv auch vertretbar. Watford an sich eine Mannschaft oder ein Team, wo man auch auswärts gewinnen muss. Obwohl man eigentlich gar nicht so schlecht bei Watford gestartet ist.
Ne? Bester Saisonstart in der Premier League-Geschichte
Watford. Wir sitzen momentan auf Platz 8 mit 12 Punkten, also im Endeffekt eigentlich nur einen Punkt hinter uns. Aber ja, meiner Meinung nach trotzdem immer noch ein Kader, der eigentlich mit unserem definitiv nicht auf Augenhöhe ist, aber eigentlich auch eben in einem Auswärtsspiel bezwingbar sein muss.
Und das Gute ist, bei Watford ist ja, dass die eigentlich sehr attraktiven Fußball spielen wollen und auch durchaus zumindest so vom Trainer eben vermittelt bekommen, mitzuspielen halt. Das klappt dann immer gegen die kleineren Mannschaften ganz gut, aber gegen die größeren halt schwierig, und die haben halt eine Packung gegen Man City bekommen damals, was uns vielleicht ein bisschen auch entgegenkommen könnte, wenn Watford eben auch mitspielt und wir Räume hätten. Weiß ich jetzt nicht, ob die das nochmal machen, angesichts dessen, dass dieser Versuch gegen Man City damals doch eher nicht so gut gelaufen ist. Weiß ich nicht. Je mehr Watford an diesem Spiel mitmachen möchte und sich halt nicht nur hinten reinstellt, umso besser für uns. Aber ja, brauchen wir nicht drüber reden. Auswärtssieg musst du da holen, wenn du vorne dranbleiben willst.
Ja, die Frage ist auch, ob man unter einem Trainer wie Marco Silva, ob man eigentlich es umstellen kann oder ob er nicht eigentlich eine grundsätzliche Philosophie verfolgt, die eher einen offensiveren Ansatz eben bietet. Ne? Ist natürlich die Frage dann, was bietet dir dein Kader an und kannst du es generell durchhalten? Aber ich bin mir nicht sicher, ob er so jemand ist, der dann zwingend switcht jetzt gegen größere Teams, vor allen Dingen auf heimischem Boden. Wir haben es ja gesehen, glaube ich, im ersten Saisonspiel gegen Liverpool war es, meine ich. Das war ja auch ein sehr offener Schlagabtausch offenem Visier. Also man muss mal schauen, aber ich gebe dir recht, es wäre natürlich zu begrüßen, wenn wir eine mitspielende Mannschaft haben, insbesondere dann auch auf auswärts, wo man dann auch mal die Kontersituationen suchen kann, und wenn Özil dann wieder in der Startelf ist, vielleicht mit guten durchgesteckten Pässen auf Lacazette oder Alexis oder Iwobi, je nachdem, wer sich vorne da so ein bisschen tummelt. Es ist einfach ein drei Punkte, ein Muss, weil wir sonst vielleicht sogar vom Watford dann überholt werden würden in der Tabelle, je nachdem, wie es ausgeht, außer man spielt unentschieden. Aber den Anschluss nach oben, den darf man nicht verpassen, vor allen Dingen, wenn man auf die anderen Partien guckt. Wir haben hier Liverpool gegen United. Liverpool sitzt mit einem Punkt hinter uns, mit 12 auf Platz 7. Und United, hatten wir gerade schon mal gesagt, sitzt momentan punktgleich auf Platz 2 mit 19 Punkten. Das heißt, man könnte bei einem optimalen Ergebnis auf beide natürlich Punkte gut machen, aber jedenfalls kann man sich entweder von nach hinten ein bisschen hochdrücken oder den Anschluss nach oben noch ein bisschen verkürzen. Chelsea spielt bei Palace. Das ist natürlich nicht so der Platz, wo man drauf hofft. Roy Hodgson jetzt bei Crystal Palace. Also da würde ich jetzt nichts drauf setzen.
Bei Man City. Aber gut, Chelsea hat auch, ich meine, Morata wird noch fehlen. Ja. Auch ein paar Probleme. Aber ganz, sagen wir so, es wäre eine schöne Pointe, wenn Crystal Palace sein erstes Pünktchen in dieser Saison gegen
Chelsea holen würde. Bei den anderen Spielen, Man City gegen Stoke und Spurs gegen Bournemouth, erwarte ich jetzt nicht zwingend einen irgendartigen Punktgewinn. Von daher mussten die drei Punkte gegen Watford her und mit Blick auf Liverpool United wäre es dann zumindest eine Option, wo man Punkte gut machen könnte.
Ja. Also mal abwarten. Letztendlich bringt es jetzt noch nicht so viel, auf die anderen Mannschaften auch zu gucken, sondern man muss ja eigentlich darauf hoffen, dass man eben selbst die Punkte macht. Und
ja, aber es gibt schon Konstellationen an Spieltagen, ich meine, wo man sagt, das wären Spieltag, Big Points oder eben, wenn man die
auch selber macht. Jedes Spiel ist ein Big Point momentan. Also
ja, weil man natürlich nicht oben sitzt, ne, und wieder aufholen muss. Aber,
ja,
aber
wir müssen ja aufholen.
Ja, deshalb ja gerade. Von daher definitiv auf jeden Fall immer auf sich selber gucken. Aber gewisse Konstellationen könnten natürlich auch auf sich selber gucken und einen Sieg einfahren noch besser und süßer machen. Also
daher. Ja, letztendlich, also angesichts der Spiele, die wir in den nächsten Wochen haben, die sind eher leicht, bevor dann eben Anfang November bei Man City und dann darauf gegen die Spurs zu Hause, sollte man jetzt ein paar Punkte sammeln bis dahin, weil man gegen Man City und Tottenham jetzt auch nicht mit 6 Punkten per se rechnen darf. Leider nicht.
Eher leider nicht, nein.
Achtung, ich hab noch eine Statistik. Erstmals seit 1936 könnten wir in den ersten 4 Auswärtsspielen einer Saison ohne Tor bleiben.
Das ist bitter.
Ja, kein Tor in Stoke, kein Tor bei Chelsea und was hatten wir denn noch?
Da war noch irgendwas.
Wir haben nochmal auswärts gespielt irgendwo.
Wir werden das jetzt kurz eben online nachgucken, damit wir hier nicht dumm sterben.
Ich habe das extra, ich hielt das auch für komisch, aber
wir haben noch gespielt.
Ach, Liverpool.
Ja. Ah, sorry. Das haben wir alle verdrängt. Ich glaube, ihr auch. Und wer gerade als erstes sofort Liverpool geschrien hat, der sollte nochmal an seinem Verdrängungsmechanismus arbeiten.
Da war was.
Genau, da war was. Da
haben wir gar kein Tor gemacht.
Sorry, da haben wir auch kein Tor gemacht. Ja, das ist natürlich eine krasse Statistik. Die sollten wir definitiv ändern. Und nicht nur so mit einem Tor geschossen, aber verloren, sondern mit Tor geschossen und gewonnen. Also, boah, da sonst noch 36, wo hast du die Statistik denn ausgekramt?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gefunden habe. Irgendwo, ich glaube, bei entweder BBC oder bei im Guardian gelesen. Ja. Irgendwo.
Der Felix ist ein Taktikfuchs. Der geht immer ganz tief.
Ich bereite mich nur vor. Sehr schön. Das sind Trivia-News und Fakten, die man eigentlich nicht braucht. Aber wenn man sie jetzt am Wochenende bei The Zone aber hört, dann weiß man,
entweder haben sie es gehört oder wo sie es herhaben. Ja, von oder uns
haben,
nämlich.
Oder sie haben auch die Statistik irgendwo anders gelesen.
Oder Optadata hat.
Ich glaube, das ist ja auch von denen, die
aber alles. Aber andererseits kann es eigentlich nur aus unserem Podcast sein. Ich weiß noch nicht, wer es kommentiert, das Spiel, aber für euch diese Info bei The Zone auch, könnt sie verwerten, ja, ist gar kein Problem.
Das ist auch nicht, ich habe auch nicht ich gefunden, ich habe sie auch irgendwo her.
Ja, das darfst du jetzt nicht so sagen.
Doch.
Wie dem auch sei, das Spiel wird übertragen bei The Zone, haben wir ja gerade schon quasi damit durchblicken lassen. Und man kann es sehen, Samstagabend, 18.30 ist es, ne?
Yes.
Ja, 18.30 Anschlusszeit. Das heißt, Freitagabend vor der Abendplanung kann man nochmal Fußball eintüten. Kann natürlich den Abend versüßen oder auch total ruinieren. Das ist immer so ein bisschen das Favonspiel bei dieser Anschlusszeit. Was haben wir noch zum Watford-Spiel zu sagen? Gibt es irgendwelche Facts? Ich habe gerade noch gelesen, das hast du auch rausgesucht. Mein Gott, du hast da wieder welche rausgeholt. Marco Silva gewann sein erstes Trainerduell mit Arsene Wenger. Und zwar, jetzt haltet euch fest, als Olympiakos in der Gruppenphase der Champions League. Das war 2015, 2016 im Emirates 3-2 siegte.
Ja, ich
meine
weiß.
Meine Güte. Also,
das ist ein bitterer Abend gewesen. Also das sind alles, ich erinnere hier, haben wir Liverpool schon eben übersehen. Olympiakos, die haben auch schon richtig schlechte Spiele gehabt in der Zeit.
Ja, aber du hast die Statistik ja noch fortgeführt, indem du natürlich auch das Rückspiel mit 3-0 und das 2-0 gegen Hull City, wo auch Silva damals schon Trainer war,
auch noch mit aufgeführt hast. Der ist auch schon ein bisschen rumgekommen in letzter Zeit, was jetzt nicht unbedingt für ihn spricht.
Nee.
Aber der Saisonstart mit Watford ist gut. Also ja, von daher sollte man gewarnt sein.
Definitiv.
Und gerade nach so einem Spiel, nach der Länderspielpause, immer ein bisschen schwierig reinzukommen. Aber ja, das haben die anderen Mannschaften auch als Hürde.
Ja, natürlich, nur die Frage ist natürlich, wo sind mehr Spieler auf Dienstreise gewesen? Gut, das könnte ich jetzt noch nicht mal sagen, aber wahrscheinlich eher bei Arsenal als bei Watford.
Aber ja, das stimmt, aber ich meine, ja, dafür haben wir auch den etwas besseren und größeren Kader und es waren auch etliche Spieler nicht unterwegs.
Genau, Özil war nicht so, Lacazette hat glaube ich gar nicht gespielt.
Doch, der hat das erste Spiel
das
von
erste,
Frankreich.
Das erste hat er gemacht, siehst du, das habe ich gar nicht.
Dafür hat Giroud das zweite dann eben gemacht. Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass Wenger da gesagt hat, hier, pass mal auf, nur einer von beiden, die können nicht zusammenspielen, das sehe ich jedes Mal im Training. Nee, und gut, Ramsey hat beide Spiele gemacht, auch mit nicht so gutem Ausgang für Wales.
Ja, überraschend. Ich war, als ich das Ergebnis gesehen habe,
hat auch beide Spiele gemacht, auch nicht mit gutem Ausgang.
Ja.
Gut, Ospina kommt mit einer WM-Ticket wieder, aber spielt sowieso erstmal nicht. Donnerstag dann in Belgrad. Und ansonsten, Monreal hat sich mit Spanien qualifiziert. Was war noch? Kolasinac war ja sowieso außen vor, aber gespielt mit Bosnien.
Ja.
Gut, Walcott, ja, mein Gott.
Aber um nochmal auf die...
Eneni hat mit... Iwobi hat mit Nigeria sich qualifiziert.
Und Eneni sich mit Ägypten.
Das ist jetzt aber nicht so überraschend gewesen, sondern das Nigeria war eher... Da hat er mal nicht mehr mitgerechnet.
Spirits müssten high sein eigentlich. Also, ja. Aber eine witzige Geschichte vielleicht auch noch zu dem Alexis und Chile habe ich gelesen, dass ja eigentlich durch den eigenen Protest, den sie in einem
früheren
Stadium quasi eingelegt hatten.
Das wussten die jetzt natürlich nicht. Also jetzt sieht das natürlich scheiße aus.
Aber ja, das weiß jetzt, man sieht ja es, jetzt sieht nicht. Es echt ein bisschen blöd aus, aber dadurch hat Paraguay ebenfalls damals einen Punkt zugesprochen bekommen und dadurch die
der
Punkt...
Der fehlt jetzt.
Genau, oder dadurch diese Punktgleichheit... In der Tabelle dort und Chile nicht dabei im Paraguay aufgrund des
Kartoffelnetzes. Alexis kann sich also dann ganz in Ruhe auf seinen Umzug nach Manchester im Sommer konzentrieren.
Definitiv nicht, also da ist frei, aber von daher, ja gut, alles gut für ihn. Und
ansonsten war, gut, Petr Čech ist sowieso nicht mehr dabei, alle anderen haben jetzt gar nicht gespielt mit der U21, aber gut, ich meine, das waren jetzt ja keine größeren Reisen, die dann gemacht wurden.
Genau. Also das nochmal zum Abschluss auch vielleicht nochmal das...
Also sagen wir mal so, um es zusammenzufassen, Länderspiel, Pause und Rückreise ist kein Grund.
Definitiv kein Grund. Also das waren jetzt keine langen Reisen. Und man sollte dann da schauen, dass man das auch nicht als Entschuldigung heranzieht. Also Visier runter, volle Kanne bei Watford und 3 Punkte einfahren, das ist unsere Maxime hier und ich denke, das sollte auch die der Mannschaft sein. Und dann schauen wir mal, was darum bei rumkommt.
3-0.
Sehr gewagter Tipp. Ich sag mal...
Ja, wobei wir kriegen immer 1, ich gehe auf 3-1.
Okay, 3 hätte ich jetzt nämlich gerade gesagt. Also, aber 3-1 könnte ich mich gut mit anfreunden, Hauptsache die 3 Punkte und... weiter einen guten Blick auf die Tabelle. Okay, dann wären wir eigentlich mit der heutigen Ausgabe durch, mit der Runden, mit der 60. Und machen wir am Ende noch, wie es gewohnt seid, die Rausschmeißer und die Verabschiedung, wie es hier so schön im Topic Nummer 4 heißt. Und die könnt ihr natürlich immer mit Lob und Kritik füllen und Kommentaren und Anregungen, Fragen, was immer euch auf der Seele liegt und die könnt ihr schicken per E-Mail an germgunners@googlemail.com, per Twitter an felix@medispolis, an mich@germgunners mit dem Hashtag GGPodcast, wenn möglich, über Facebook in die Kommentare facebook.com/germgunner oder einfach über die Webseite auf germgunners.com. Heißt es eigentlich über den oder das Blog?
Ja, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht ist es das Blog. Ich glaube, im Duden ist beides zugelassen mittlerweile.
Nach der schlechten Abschneiden der Viertklässler, wie ich gerade im Radio gehört habe, müsste man das mal klären.
Ich finde das Webblog einfach besser als
das. Es ist aber so ein bisschen gegen den natürlichen Sprachgebrauch, oder?
Ja, macht ja nichts.
Ja. Jedenfalls der oder das Blog, ne, germgunners.com. Kommentare habt ihr auch immer da die Möglichkeit. Der nächste Podcast wird sicherlich in unserem regulären Rhythmus wieder ungefähr in 2 Wochen sein.
Ich habe den mal anvisiert nach dem Everton-Spiel, ja, um da Wunden zu lecken.
Ja, das.
Oder entsprechend positiv sich zu äußern.
Genau, das hört sich ganz gut an. Das wäre nach dem Wochenende 22.10. da um den Dreh. Da könnten wir auf Watford unseren Auftritt in Belgrad und das Everton-Spiel zurückblicken und dann auch schon mal auf das danach sehr knapp anstehende Cup-Spiel gegen Norwich gucken.
Das bei The Zone übrigens schon als Spiel eingetragen wurde.
Das ist super. Die Info hatte ich jetzt noch nicht. Also von daher haben wir auch da wieder ein Spiel live übertragen. Also
dafür ist das Swansea-Spiel außerhalb der TV-Zeiten, weil das am Samstag 16 Uhr ist und da ist irgendein anderes Spiel von größerer Relevanz. Lass mich kurz gucken. Du musst jetzt also 30 Sekunden schnell füllen. Naja, so viel ist es nicht. Aber das wäre eine ganz gute Gelegenheit, da nochmal einen Podcast einzuschieben. Und dann ist Swansea, wie gesagt, dann ist schon das Rückspiel gegen Belgrad. Und dann am 5. November sind wir bei Man City und dann ist schon wieder Länderspielpause.
Meine Güte. Aber das sind doch dann nur die Quali-Spiele.
Die Playoffs,
die Playoffs, ne? Und die anderen haben
Freundschaftsspiele? Ja, Freundschaftsspiele. Ja,
also sowas, was man wieder nicht braucht. Dann wisst ihr zumindest den Fahrplan der nächsten Wochen.
Genau, bei Arsenal Swansea, ich glaube, da ist das TV-Spiel parallel Liverpool-Huddersfield.
Ja, gut, das kann man jetzt bewerten, wie man möchte.
Aber, ja, deutscher Trainer gegen deutscher Trainer hat man so häufig nicht in der Premier League. Vor allem
Wagner gegen
bei Klopp,
das ist ja auch durchaus Trauzeuge und
sind die auch Story gut. Ist
die kennen
gut.
Sich, da kann man gut eine Story draus stricken. Also lassen wir es auch so dabei und wir hören uns auf jeden Fall dann um den Zeitraum mit einer neuen Ausgabe des Podcasts wieder. Ansonsten natürlich die weiteren Berichte auf der Webseite.
Auf dem Blog.
Meine Güte, wir sind auf dem Niveau.
Aber da ist es egal, bei auf ist...
Genau, auf dem ist so wie auf Malle. Und genau, dann schließen wir die jetzige Episode und Felix und ich gehen jetzt ein Pint trinken und wahrscheinlich Bundesliga gucken.
Ja, also ist wie gesagt primär nicht mein oberstes Ziel am heutigen Freitagabend, aber man nimmt es natürlich mit. Ja. Wir können es immerhin noch schön reden, indem wir Gegnerbeobachtung Europa League machen.
Köln. Ich glaube, die haben andere Probleme, wenn die auf uns treffen im November. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder und habt ein schönes Wochenende. Soll ja sonnig werden und das war's von uns.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.